kurz jetzt eine Lanze für Klaus Fiedler brechen, der sich schon die ganze Zeit gemeldet hat.
Vielleicht, ich möchte in mein kurzes Statement auch ein Recht auf Gegendarstellung einbauen. Zunächst mal stimme ich dem völlig zu. Also das Wisdom of Crowd ist nur dann hilfreich, wenn die Teilnehmer an dem Ganzen, an dem verteilten Wissen emanzipiert sind und kritikfähig. Das heißt, wenn sie den Weizen von der Spreu trennen müssen und nicht alles glauben. Aber dieser Compliance-Zeitgeist, von dem wir schon gesprochen haben, ist genau das Gift. Das ist ja das, was Hannah Arendt eigentlich im Sinn hatte, als sie dieses berühmte Buch geschrieben hat über die Banality of the Evil, dass dieses Gehorsam, dass wir durch das Internet alle das Gleiche nachplappern und dann auch erzählen, dass es so ist, wenn wir es gar nicht beurteilen können. Einfach weil es alle anderen auch tun.
Und ich mache es nicht zum Beispiel.
Und die Leute benutzen den R-Code bei der Analyse wissenschaftlicher Ergebnisse, weil es die anderen auch tun. Ist kollektive Intelligenz, aber sie prüfen es nicht mehr. Und das wird immer dünner. Und dann wird erzählt, es ist bewiesen, dass 50% aller psychologischen Studien verkehrt sind. Das ist ja gar nicht wahr. Das hat er gesagt,
nicht reproduzierbar
sind. Dieser Schnack bezieht sich auf einen Titel von Ioannidis, der sich mit Lebenswissenschaften in erster Linie, also Medizin, Biologie und so weiter beschäftigt und nicht Psychologie. Was die Psychologie angeht, gibt es einen ähnlichen neuen Artikel, der auch ganz hoch aufgehängt ist in der digitalisierten Welt, von Nozick, der einen ganz großen Verein hat in der digitalen Welt. Ich habe gerade heute einen kritischen Technical Comment an die Zeitschrift Science geschickt, wo ich deutlich mache, wie schlecht dieser Artikel ist. Aber die Scientific Community ist nicht in der Lage, das zu beurteilen, weil sie die einfachen Kategorien der Kritikfähigkeit nicht mehr besitzen, weil sie eigentlich nur nach diesem sozusagen Yellow Press der Wissenschaft gehen. Und das halte ich für die großen Probleme, mit denen wir es zu tun haben. Also ganz in Ihrem Sinne, wir brauchen natürlich das verteilte Wissen unter kritikfähigen Teilnehmern, aber die große Gefahr in der digitalisierten Welt ist, dass wir das verlieren.
Aber hat es nicht was mit dem Wertesystem an sich zu tun, als mit der Digitalisierung, dass eben alle auf einen Zug springen wollen und nicht mehr kritikfähig sind? Das ist doch, hat doch mit diesen digitalen Technologien nicht zwingend zu tun.
Meine Interpretation ist, dass die Digitalisierung der Welt das extrem befördert, nicht mit dieser perpetuierenden Wirkung. Es ist ja nicht nur so, dass einige wenige Fußballspieler oder Künstler mit ihrem Namen horrende Preise für ihre Produkte und ihre Kunst erzielen, während alle anderen das nicht tun, durch diesen perpetuierenden Effekt. Das Gleiche ist in der Wissenschaft und in allen anderen Bereichen der Kultur und der Epistemiologie auch der Fall. Ja.
Das hat meiner Ansicht nach aber nicht mit der Digitalisierung, sondern durch die höhere Kommunikations- und Informationsrate, die Vernetzung zu tun.
Die Globalisierung.
Die könnte man auch analog, natürlich. Sie könnten das selber auch analog bewirken, aber ich gebe Ihnen recht, Herr Fiedler, durch die Globalisierung können solche Effekte natürlich leichter zusammenkommen. Ich will aber noch mal eine andere These, die eben genannt wurde, doch etwas in Frage stellen. Ich glaube nicht, dass diese großen Konzerne die Daten irgendwo zurückhalten. Sie können auf den Knowledge Graph, das ist ja der große Wissensgraph, von Google kostenlos zugreifen. Das machen auch viele Wissenschaftler. Ich kenne viele Projekte, die sogar alternative Suchmaschinen darauf aufbauen. Die Firma Yahoo wurde heute Abend noch nicht gebasht, nenne ich die auch mal. Die hat also 100 Millionen Bilder auch der Wissenschaft bereitgestellt, die sie alle gesammelt hat. Also es ist nicht so, jeder kann heute im Grunde genommen sich Programme schreiben und das Internet crawlen. Er hat natürlich nicht das Rechenzentrum und diese riesen Speicher, das zu speichern. Ja? Und insofern glaube ich schon, ich bin überzeugt, das Grundproblem, was wir haben, Frau Linz, das haben Sie meiner Ansicht nach sehr gut adressiert, das ist natürlich die Qualität der Inhalte der Informationen. Eine kritische Auseinandersetzung, das kann Ihnen aber auch nicht Google. Google ist ja keine Antwortmaschine, sondern gibt Ihnen Referenzen auf Dokumente. Dass da nicht alle Dokumente drin sind, ist auch klar, dass die gerankt werden. Kam vorhin die Kritik nach einem Algorithmus, verstehe ich auch. Ja, sagt man, ja, der Algorithmus gefällt mir nicht und so weiter. Ich möchte wissen, wie er funktioniert. Alles verstanden. Aber dann letztendlich, dass Sie den Text auch mal bitte lesen müssen, der da rauskommt, das ist Ihre Sache. Und da erinnere ich jetzt, wir müssen eine medienkritische, natürlich muss der Bürger lernen, mit diesen Dingen umzugehen. Und dass man die auch falsch benutzen kann oder dass man sie an gewissen Stellen vielleicht lieber mal nicht benutzt, ist auch richtig. Aber ich glaube, man kann nicht prinzipiell eine Firma verteufeln, die ein Angebot macht, sondern wir müssen sagen, der kritische Umgang mit diesen Suchmaschinen ganz klar muss in der Schule unterrichtet werden. Zweitens, wir brauchen auch Qualitätsjournalismus, denn die Information an sich, Rohinformation, dann haben wir wirklich einen Informationstsunami. Ich kann das nicht alles durchlesen. Irgendjemand muss das aufbereiten. Ich hatte Wikipedia als gutes Beispiel genannt, wo ja eine Informationskondensierung durch Gruppen stattfindet. Ich kann mir aber auch vorstellen, und ich bin ganz sicher, in 5 Jahren dieselbe Panel-Diskussion, da gibt es mehr Anbieter am Markt, die gegen Entgelt, denn der Journalist will ja auch Geld verdienen irgendwo mal, seinen Lebensunterhalt bestreiten, der macht dann eine Vorfilterung. Das heißt, wir haben dann auch Seiten, da ist das genau, was Herr Fiedler fordert, schon passiert. Nicht dafür haben wir ja Journalisten oder Professoren, die das aufbereiten. Also wie gesagt, ich bin da gar nicht so optimistisch. Die Technologie ist, die digitale Technologie, das hat Frau Kunz auch gesagt, ist ja neutral. Es ist auch ein Segen, dass jeder eigentlich Zugriff hat, das wollen wir ja alle, dass selbst in unterentwickelten Ländern auch Leute Smartphones haben. Ja, die Demokratisierung der Information ist im Gange. Jetzt müssen wir sehen, dass die Inhalte vernünftig sind. Ja? Und Suchmaschinen, gut, da kann es vielleicht noch 5 andere geben, aber es gab ja x Versuche in Europa. Ich war selbst beteiligt, mal eine europäische Suchmaschine, ist ja kläglich gescheitert. Es ist extrem schwierig und Google macht halt auch einen sehr guten Job.
Ich will jetzt kurz noch Peter Schaar und Dirk Helbig das Wort geben, dann ist nämlich unsere Zeit schon um. Genau, also dann komme ich mit der Schlussfrage. Aber Herr Schaar jetzt bitte.
Ja, also ich denke, wir sollten noch mal zum Anfang zurückkehren, und zwar zu der Frage, werden wir zu besseren Menschen, wenn wir solche Techniken verwenden? Und ich habe da auch meine Zweifel. Sie haben ja dieses schöne Beispiel des automatisierten Bewerbungstrainers, Herr Walzer, gebracht. Ich habe darüber nachgedacht und ich kenne jetzt dieses Programm nicht, aber ich kann mir relativ gut vorstellen, wie es funktioniert. Das ist ein System, das letztlich darauf basiert, wie Leute vielleicht auch durch wissenschaftliche Untersuchungen von Bewerberverhalten die Bewerbungschancen dann einschätzen. Und dann werden die Leute, die dort sich bewerben, auf eine bestimmte Weise dann genau dort hingebracht, sich genau so zu verhalten, wie das jetzt sozusagen im statistischen Erfahrungswert die größten Chancen bringt. Und dass bestimmte Dinge zu verschweigen, andere hervorzuheben, in einer bestimmten Weise sich anzuziehen und was weiß ich, ne? Oder sich Kaffee eingießen zu lassen oder darauf zu verzichten beim Bewerbungsgespräch. Also all solche Dinge werden dabei eine Rolle spielen. Im Ergebnis wird aber ein Modell damit gefördert, das letztlich ja selber nicht hinterfragt wird. Nicht? Also es ist ja nicht umsonst so, dass es so etwas wie bestimmte diskriminierende Wirkung im Bewerbungsverfahren gibt. Das kann man nicht der Informationstechnik und kann man auch nicht Google vorwerfen. Also um noch, schon wieder nochmal deutlich zu sagen, es geht nicht alleine um diese großen Konzerne, sondern es geht um die Frage, wie wirken solche Mechanismen. Und wenn zum Beispiel ein extrem, sag ich mal, auch problematisches Verhalten von denjenigen, die dort entscheiden über solche Bewerbungen, diskriminierendes Verhalten beispielsweise, wohingehend auch immer, praktisch dann zu konstatieren ist und derjenige, der sich darauf einstellt, am besten sozusagen fährt, dann wird damit diese Struktur konserviert. Und das ist ein ganz generelles Problem, das nicht nur im Bereich des Bewerbungsverfahrens besteht, sondern in vielen anderen Bereichen auch, wo im Prinzip eine existierende Norm, ein existierender Durchschnittswert, ein durch Big Data ermitteltes Schwarmverhalten quasi zur Messlatte wird und derjenige, der sich am besten da anschmiegt, Ne, der wird am besten bewertet, und das Extreme ist der Citizen Score, der natürlich mit allen demokratischen Prinzipien überhaupt völlig unvereinbar wäre.
Ist aber jetzt in der Schule auch schon so, allerdings nicht in der Dimension, weil es nicht digital ist. So, bitte.
Ja, ich denke, das Grundproblem ist tatsächlich die Zielfunktion, die man optimiert zu wählen. Ja? Und dafür gibt es keine Wissenschaft. Soll das nur ein Bruttosozialprodukt pro Kopf sein oder Nachhaltigkeit? Also wenn wir das aus der Perspektive des Staats sehen, soll das Power oder Peace sein? Ja? Soll das Lebenserwartung sein oder Glücklichkeit? Ja? Es gibt keine Wissenschaft, die einem das sagen kann. Und aus diesem Grund ist Pluralismus enorm wichtig, denn das versichert quasi die Gesellschaft gegenüber unerwarteten Ereignissen. Wir wissen nämlich oft erst später, was das Richtige gewesen wäre, wenn das überhaupt das Richtige gibt. Ja? Und die Gefahr ist eben, dass man mit dem Wissen, was man heutzutage hat, in Big Data Analytics irgendwie sagt, das müssen wir jetzt machen. Ja? Und dann müssen das alle machen. Plötzlich müssen alle 10.000 Schritte gehen. Dann stellt sich irgendwie in einigen Jahren heraus, dass es irgendwelche unerwünschten Nebenwirkungen hat, was weiß ich, mehr Hüftschäden oder was auch immer. Und so ist es eigentlich mit allem, was man macht. Es ist nie für alle gut. Ja? Und wir müssen wirklich verstehen, dass die Gesellschaft ein komplexes System ist. Und wenn wir das begreifen wollen, wie komplexe Systeme funktionieren, vergleichen wir das am besten mit unserem Körper. Und da wissen wir nämlich, wenn wir da eingreifen wollen, um eine Krankheit zu behandeln, müssen wir das richtige Medikament wählen, das muss in der richtigen Dosis genommen werden, mehr davon ist überhaupt nicht gut, es wäre giftig, es muss zur richtigen Zeit angenommen werden. Das Medikament, was für mich gut ist, ist vielleicht für Sie schlecht. Es kann Nebenwirkungen haben, es kann Wechselwirkungen geben und all diese verschiedenen Dinge. Und in diesem Konzept der Gesellschaftssteuerung, was wir heutzutage haben, was man hört, ist all das nicht berücksichtigt. Der Richard Thaler kritisierte, also einer der Nudging-Päpste, zum Beispiel die Ineffizienz der Finanzmärkte. Und dann fragte ich ihn, ja, wollen Sie denn die Finanzmärkte ersetzen? Und wenn ja, durch was? Und dann meinte er, um Gottes Willen, auf keinen Fall sollten die Finanzmärkte durch den Staat gesteuert werden. Aber die Gesellschaft ist noch viel komplexer als das Finanzsystem. Ja, warum sollte dann die Gesellschaft durch den Staat gesteuert werden, wenn noch nicht mal die Finanzmärkte erfolgreich gesteuert werden können? Also allerhöchste Vorsicht ist geboten und Pluralismus darf um Gottes Willen nicht vergessen werden. Das ist wirklich eine elementare Grundvoraussetzung für das Funktionieren moderner Gesellschaft.
Aber paradoxerweise, und das macht, glaube ich, die Debatte so schwierig, lässt sich das wiederum ja durch Digitalisierung auch lösen, weil man natürlich sehr individuelle medizinische Programme aufsetzen kann für jeden Einzelnen, weil man halt nicht mehr alle über einen Kamm scheren muss. Also das ist so ein bisschen die Ambivalenz. Ich wollte sagen, Sie wollte ich bitten, vielleicht, da wir jetzt am... Oh, eine Frage würde ich zulassen. Gehen Sie ans Mikrofon bitte. Und dann würde ich vorschlagen, dass Sie mit dem Referenten in dem anschließenden Get-Together sich austauschen, denn wir sind zeitlich leider am Ende. Bitte.
Ja, ich denke, Sie haben die Moderation nicht im Griff gehabt im Timing. Sonst hätten Sie mehr Zuschauerfragen zulassen können.
Ich habe Sie nicht gesehen bis eben.
Sorry. Okay, also was mir eigentlich fehlt, ist im Grunde von Herrn Walster eigentlich eine permanente Lobhudelei auf die Möglichkeiten der Technik. Das sehe ich überhaupt gar nicht so. Also ich sehe mindestens 50-50 Risiken und Chancen und ich bin nicht viel schlauer geworden, wo jetzt die besseren Menschen dabei sind. Also das muss ich sagen. Das ist im Grunde, ich gehe hier genauso raus mit mehr Unwissenheit, als ich reingekommen bin. Und das ist einfach mal das Feedback. Und deswegen für mich die spannende Frage. Am ehesten hat mich der Herr Helbing überzeugt, wir sind nicht besser über die digitalen Medien. Wir müssen bloß aufpassen, dass wir uns unsere Selbstbestimmtheit und unsere quasi Selbstermächtigung nicht nehmen lassen, Dinge in Frage zu stellen und uns nicht steuern zu lassen. Und die Frage ist für mich, beim Trinkwasser gibt es eine Daseinsvorsorge, beim Strom. Die Frage ist, gibt es eine Datenfürsorge des Staates für die Daten der Zukunft, dass ich mit den Daten, die, es klang mehrfach an, überall existieren, die ich produziere, die sich andere bedienen, dass ich im Grunde über diese Daten verfüge, zu meinem Wohl, weil ich nicht vertraue, dass der Staat das lösen kann.
Konstanze Kurz, vielleicht können Sie. Gibt es nicht, ne?
Also nein, zu der Frage an sich könnte man sicher eine Menge sagen. Ist ja auch schon debattiert worden, in erster Linie auch in der Frage, wer darf überhaupt nach welchen Prinzipien Daten empfangen, also auch die Netzneutralitätsfrage, wer darf sozusagen Bandbreiten beschränken, da ist ja eher diese Daseinsvorsorge, aber ich fand die Beleidigung schon sehr unangenehm, ich würde eigentlich ungern darauf eingehen. Ich würde einen Aspekt, gerne noch hervorheben, den Herr Schaar sagte, nämlich diese Diskriminierung. Diskriminierung setzt sich leider halt in Software fort, sehr häufig. Und da erscheint mir noch eine kleine Problemlage, die wir hier noch nicht so angesprochen haben, nämlich die Frage der Freiräume. Denn Gesellschaften ändern sich und wenn wir sozusagen algorithmisch wieder oder verstärken, was die Probleme sind, oder auch die Ungleichheiten. Also wir leben in einer furchtbar ungerechten Gesellschaft und die meisten von uns wissen das auch. Und dann ist natürlich auch für mich diese Freiheitsgrad, dass wir in Zukunft im Sinne eines zivilisatorischen Fortschrittes vorankommen, besser werden, so allesamt. Da sehe ich so ein paar der noch übergeordneten Probleme. Dazu würde natürlich eigentlich den Aspekt, den Sie eben ansprachen, nämlich ob der Staat auch dafür sorgen muss, dass solche, nennen Sie jetzt mal Empowerment-Projekte wie von Herrn Helbing oder generell auch Projekte, die eben nicht kommerziell sind, also die andere Ziele haben, als Geld zu scheffeln, ob er sie in besonderer Weise fördern muss. Und zum Beispiel auch selbst, er ist ja auch ein Datengeber und auch ein Finanzierer von solchen Projekten, auch selbst umsetzen muss. So eine lange Forderung, also wo für mich der Open-Source-Aspekt, also die Tatsache, dass wer kann, hineinschauen kann in diese Programme, ein sehr wichtiger wäre, weil zumindest ein Anteil der Bevölkerung die Transparenz selber leben könnte und damit sein Wissen anderen zur Verfügung stellen könnte.
Gibt es noch eine Frage? Es war vielleicht ein Missverständnis. Ich dachte, Sie gehen gleich ans Mikro, wenn Sie eine Frage haben. Darum habe ich niemanden am Mikro stehen sehen. Das ist jetzt das Missverständnis gewesen. Bitte.
Hallo, guten Abend. Mehrere haben angesprochen, dass quasi Daten das Öl der Zukunft sind. Da gibt es ja auch mehrere Bücher und wo so diese Betrachtungsweise jetzt zunehmend zementiert wird. Und ich hätte gern mal vielleicht noch meine Einschätzung von der Größenordnung, was Sie sich da erwarten. Ich kann mir einfach als normaler Mensch nicht vorstellen, dass der Zuwachs durch Apps, die mir beim Zähneputzen helfen oder die eben auswerten, wann wer zu McDonald's geht oder ein Paket nicht annehmen kann, dass sie von der Größenordnung eben an Öl oder an tatsächlich vorhandene Güter heranreichen können. Ich sehe eigentlich, dass wir uns ein bisschen auch selbst abschaffen, weil wir jetzt denken, das ist das neue Öl, das neue Produkt.
Ja, ich kann das vielleicht kurz beantworten. Tatsächlich, datengetriebene Ökonomie heißt jetzt nicht Daten über einzelne Bürger unbedingt, sondern die Masse der Daten wird natürlich von Maschinen, das hat Herr Helbing und ich habe es ja gesagt, bei IoT, also wenn Sie zum Beispiel an Maschinendaten denken, welche in einer Fabrik, da fallen nicht Terabyte, sondern Petabyte an Daten von den einzelnen Maschinen, ja, die einen Log machen, was sie so am Tag gemacht haben. Und wer diese Daten nutzt, um die Maschinen zu optimieren, um neue Produkte auch zu schaffen, digitale Produkte, die dann selbst wieder Daten sammeln, das ist eigentlich die Ökonomie der Zukunft, dass man sagt, dadurch kann ich nämlich praktisch eine neue Qualität eines Services und neue Produkte regelrecht auch erfinden. Also deshalb sind aber die Daten so wichtig.
Aber Sie haben recht, ein Mensch kann gar nicht so viel Daten. Dann interagieren Algorithmen genauso wie an den Finanzmärkten und der Mensch ist zunehmend ausgeschlossen. Ich sehe nicht, wo wirklich die menschliche Teilhabe sicher aufrecht erhalten bleibt.
Ich glaube, genau. Das ist zu pessimistisch. Der Mensch steht immer mit, ohne natürlich ist es Mensch auf den Mensch gerichtet, denn Produkte werden ja nicht beliebig geschaffen, sondern die sind natürlich für Menschen geschaffen. Das sehe ich nicht so, sondern ich glaube, alle Firmen erkennen immer mehr, dass ihre Daten einen enormen Wert haben und dass die Daten auch im Austausch, wer sozusagen zentral die Daten besitzt, der besitzt auch die Kontrollpunkte letztendlich zur Kundenbeziehung hin. Und deshalb ist es so wichtig, dass gerade in Deutschland für unsere Industrie wir natürlich versuchen, ich glaube, da sitzen wir alle in einem Boot, dass diese Daten auch in Deutschland von deutschen Unternehmen benutzt werden, damit unser Wohlstand hier erhalten bleibt. Ich glaube, ich bin auch nicht dafür, dass alle Daten in die USA gehen von IoT. Natürlich nicht. Die muss die deutsche Industrie. Ich bin aber auch nicht überzeugt, dass wir diese Daten beliebig bereitstellen können. Das ist, wird die Firma, sagen wir mal, selbst Lufthansa, wenn sie einen Flug von Hamburg nach München machen, dann hat die Lufthansa einen Datensatz aus den Turbinen des Flugzeuges, der ist so groß, so viel Daten, wenn sie in ihrem ganzen Leben selbst nicht erzeugen. Ja, das sind technische Daten. Diese Daten kann ich mal benutzen, um zu optimieren. Das ist ja Big Data. Es geht nicht um die Ausspionierung, wer welche Mail geschrieben hat. Das ist für Big Data völlig uninteressant.
Aber das war, glaube ich, nicht die eigentliche Frage, sondern es schien mir doch darauf hinauszulaufen, was nützen uns diese Daten ökonomisch, uns persönlich? Und da gibt es Studien, die sagen, der Wert der Daten liegt in der Größenordnung von 3 bis 5 Billionen Dollar pro Jahr. Also auch persönlichen Daten, das wäre etwa 700 Dollar pro Person, wenn wir die selber verdienen würden. Aber da ist natürlich im Moment die Situation so, dass dieses Geld im Grunde genommen zu den Unternehmen fließt und bei uns nichts hängen bleibt, obwohl das unsere persönlichen Daten sind. Und es gibt eine Initiative, die sich nennt New Deal on Data, auch beim World Economic Forum sehr stark vertreten, die darauf abzielt, dass wir in Zukunft an dem Wert dieser Daten beteiligt werden. Denn es ist schon so, dass das Problem besteht, dass viele Jobs, die wir heutzutage haben, verloren gehen können und damit die Zahlungsfähigkeit dramatisch abnehmen könnte und damit auch letzten Endes eine Wirtschaftskrise ausgelöst werden könnte, die am Ende auch für die Unternehmen nicht gut wäre. Ja? Und an diesem Punkt müssen wir wohl darüber diskutieren, wie können wir sicherstellen, dass eben diese Zahlungsfähigkeit erhalten bleibt, dass die Gewinne, die erzielt werden mit digitalen Technologien, eben auch allen nutzen, ja, Politik und Unternehmen, aber auch jedem Bürger, dass das eine gute Balance gibt. Und genau da braucht es eine gesellschaftliche und politische Diskussion, die begonnen hat, aber die bei weitem noch nicht irgendwie am Ziel angekommen ist. Und ich glaube, da müssen sich auch alle einmischen.
Dankeschön. Danke. Gibt es noch eine Frage aus dem Publikum? Bitte.
Das Problem sollte ja sein, bessere Menschen durch digitale Technologien. Frage ich als Philosoph, definiere mir besser, definiere mir schlechter. Ich sage so ein Programm, der sagt, oh, das Programm, das hilft mir, ich bin ein besserer Mensch. Ich sehe den morgen so, was hast denn du Pappnase gemacht? Du hast dich doch nicht verbessert, du hast dich doch enorm verschlechtert. Was passiert mit so einem Programm, was zur Uniformität von Bewerbungsgesprächen führt? Meine Tochter ist Personalerin. Da gibt es ein Gegenprogramm, was genau dann sagt, okay, was soll das? Die sagt dann, wenn die mir alle kommen mit dem roten Kleid, mit dem blauen Anzug, da habe ich doch nichts gekonnt. So ein Bewerbungsgespräch ist doch was Persönliches und kann doch nichts mit Uniformität irgendwo zu einem Erfolg führen. Im Gegenteil, das Gegenteil wird doch dann erreicht, wenn ich mit so einer Uniformität und solchen Plattheiten plötzlich zu Gesprächen führe, Gesprächen gehe, die mein Leben entscheiden sollen.
Danke. Entschuldigung, da muss ich aber widersprechen. Ich glaube, da hat Herr Schaar auch eine falsche Vorstellung erweckt. Diese Systeme, Sie können selbst mal googeln, Empath, die sind nicht uniform. Die sagen auch nicht, ziehen Sie ein rotes Kleid an. Das wäre etwas trivial. Denn ich sagte ja, das sind persönliche Systeme, die versuchen, in einem längeren Trainingsvorgang ihre Persönlichkeitsmerkmale, die bei dem Job, der angeboten wird, besonders wichtig sind, in ihrer Individualität zu betonen. Das ist also kein Programm, was so trivial, wie Sie es geschildert hat, arbeiten. Das wäre natürlich Unsinn. Man wird auch nicht zur Uniformität erzogen, sondern diese Trainingsprogramme, bitte lesen Sie sich's genau durch, die führen dazu, dass Sie personalisiert beraten werden, die positiven Aspekte Ihrer Persönlichkeit im Gespräch so rauszustellen, dass Sie den Job kriegen. Und ich frage jetzt mal ins Publikum, wenn Ihre Tochter einen Job bei einer tollen Gesellschaft, sagen wir, sie soll Flugkapitänin bei Lufthansa werden, Lufthansa macht sehr starke Assessments und mit diesem Programm schafft sie das, ja, um Gottes Willen, was ist daran falsch?
Darf ich antworten? Vielleicht ist es falsch, weil sie nämlich nicht die Bessere ist, sondern nur an diesem Programm teilgenommen
hat. Ich würde, weil das Stichwort jetzt gerade viel, Herr Walster gibt die Frage zurück ins Publikum, damit fließend in die Diskussion mit dem Publikum übergehen. Ich glaube, wenn ich meine Erkenntnis hier auf den Punkt bringen darf, ist die, was schon angefallen ist, in der Runde, es gibt Ungerechtigkeiten in dieser Gesellschaft, sehr starke Ungleichheiten, die sich, glaube ich, durch den Liberalismus, aber auch durch die Digitalisierung noch mal verstärken, ganz stark. Und das ist, glaube ich, das große Unwohlsein, was dahinter steht. Das ist nicht die Technologie an sich, sondern dass diese Ungerechtigkeiten sozusagen sich zuspitzen. Und darum geht es darum, ein Wertesystem, eine Diskussion zu führen darüber, wie man dieses wieder ausgleichen kann, also dieses Gefälle. Und da spielen digitale Technologien, glaube ich, eine Rolle. Aber das Wichtige ist eben wirklich, diese Ungleichheit zu beheben oder auszudiskutieren. Das ist jetzt mein Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie hier so lange mit mir und unter uns diskutiert haben. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, für die Geduld und bitte Sie jetzt sozusagen im Get-Together im Anschluss noch Ihre Fragen an die Experten zu richten. Danke.